Moin, Sobi.
Moin, Uli.
Sobi, wir müssen reden.
Schon wieder? Was hast du denn diesmal?
Ja, wir sind ja in den letzten Tagen, Wochen viel in den Hallen unterwegs gewesen. Und es zeigt sich, dass außerhalb des Fußballs die Lüneburger im Moment gern in Hallen unterwegs sind und sich Sport angucken. Volleyball, Handball, Eishockey. Also, alle in die Halle.
Dann mal los mit den Hallen.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Ja, moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge des So-Podcast erwartet euch. Wir haben es eben im Intro schon angedeutet. Es geht heute in erster Linie um den Hallensport hier in der Region Lüneburg. Dieser Hallensport ist im Moment wahnsinnig erfolgreich und erfährt einen tatsächlich unglaublichen Zuschauerboom. Wir haben mit dem Adendorfer EC, der SVG Lüneburg und auch mit den Handballern drei Sportarten, die die Zeit, die fußballlose Zeit im Januar jetzt wirklich nutzen und auf sich aufmerksam machen mit tollen Leistungen, und das honorieren die Zuschauer. Also Eishockey und Volleyball sind weit über der 1.000-Zuschauer-Marke. Das ist beim Handball schon allein aus rechtlichen Gründen nicht möglich, weil da dürfen es nur maximal 300 sein in Ödeme, aber auch die werden fast immer erreicht. Also die Leute haben Bock auf Hallensport, auf guten, emotionalen und erfolgreichen Hallensport. Und das wollen wir in dieser Folge mal ein wenig begleiten und analysieren. Uli, du warst jetzt zuletzt beim Heimspiel des Adendorfer EC, Eishockey-Regionalliga.
Ja, ich war beim Eishockey.
Du warst auch mal beim Eishockey.
Nach Jahren mal wieder, so ungefähr. Also das passiert
gegen
ja eher selten.
Salzgitter, ja. Eine Mannschaft, die der AEC in der Tabelle gerne noch abfangen würde. Ja, und du hast einen Sieg gesehen, erzähl mal.
Genau, ich war am Freitagabend bei dem Spiel AEC gegen Salzgitter. Das erste Mal in der Halle, dick angezogen, drei Paar Socken, zwei Paar lange Unterhosen. Und ich war überrascht, dass es relativ warm in der Halle wurde, weil
Bei den Zwiebeln, die du da anhast, dann
vor allem, weil die 1.200 Zuschauer hatten. Und wenn dann erstmal 1.200 Zuschauer atmen, dann kommt da wohl relativ viel warme Luft raus. Also es war gar nicht so kalt, wie ich dachte. Und
nicht nur heiße Luft, hoffentlich.
Nein, also sportlich war es auf jeden Fall keine heiße Luft. Sportlich war das großartig. Und der AEC hat 4-3 gewonnen. Das war alles, was den Sportfan auszeichnet, wenn man da hingeht und sich das anguckt. Also es war schöner Sport, schneller Sport, es war spannend, gab ein paar Prügeleien von den Salzgitteranern, ein bisschen unnötig, aber auch das gehört ja zum Eishockey dazu. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, und für den AEC hat es sich auch sportlich gelohnt, weil dadurch sind sie an Salzgitter wieder etwas herangekommen. Sie wollen ja noch Dritter werden, damit sie auf jeden Fall nicht gegen die Harzer Falken in den Playoffs am Anfang spielen müssen, sondern lieber gegen den zweiten Sande. Ja, aber dafür müssen sie noch ein bisschen Punkte aufholen auf die Salzgitteraner. Mit so einem Ergebnis wie am Freitag können sie das. Und ich habe mal direkt nach dem Spiel mit einem Verantwortlichen des AEC gesprochen. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Ich bin jetzt hier live nach dem Spiel gegen Salzgitter in der Zentrale der Macht vom Adendorfer EC. Wir sitzen hier noch zusammen nach dem Spiel, und Geschäftsführer Finn Sonntag analysiert mit uns jetzt mal kurz das Spiel. Finn, hat dir es gefallen heute?
Mehr als das. Also das war genial heute. Also es war alles, was Herz zu bieten hatte. Temporeiches Eishockey, körperbetontes Eishockey, spannend bis definitiv letzte Sekunde. 1.253 Leute, die Halle...
1.251, ich unterbreche dich ungern, aber nein, du hattest 1.251 gesagt.
Wir haben nochmal nach oben korrigiert, es sind 53 geworden.
Okay, dann ist das noch perfekter. 1.500, 1.200, 1.300, 500.000.
Die EZ macht wieder Fake News. Nein, 1.253 Zuschauer, um dich großartig mal zu sortieren. Ja. Es war höllisch laut, es war genial.
Gutes Spiel, gut. Sehr viel Tempo, sehr ganz kampfstark.
Also das war heute wirklich Eishockey der Spitzenklasse.
Salzgitter hat sich etwas beschwert darüber, dass zu viele 2-Minuten-Strafen gegen sie gepfiffen wurden.
Warte mal.
Ja, aber ja.
Ja. Diesmal waren die dran, letztes Mal waren wir dran. Ja. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen.
Das heißt, wichtiger Schritt zu Platz 3, dass ihr.
Klar, wir sind wieder dran und die wollen wir ganz klar kriegen, ja.
Ja, sie sind wieder dran. Man muss allerdings der Fairness halber auch sagen, dass Salzgitter dann am Tag darauf 9:1 gegen die Weserstars gewonnen hat. Das heißt, nach der aktuellen Tabelle hat der AEC ein Spiel weniger, aber eben auch noch 7 Punkte Rückstand. Aber die Saison ist ja noch lange nicht vorbei, also die Vorrunde ist noch lange nicht vorbei. Da kann noch einiges passieren. Und ich bleibe dabei, wir hatten das ja hier schon einige Male thematisiert, dass der AEC in diesem Jahr rechtzeitig auf den Punkt zu den Playoffs topfit sein wird. Ist nach wie vor meine Prognose. Aber Uli, du hast es gesehen bei dem Spiel, das muss man eben auch sagen, fehlt ein sehr wichtiger Spieler des AEC und der wird auch in den nächsten Wochen fehlen.
Genau. Dimitri Demjanjuk hat sich in Bremen verletzt, ist auf die Schulter geknallt und die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass er sich mehrere Bänder in der Schulter gerissen hat und mindestens 6 Wochen ausfallen wird. Und der hat dann natürlich bislang schon etliche Tore geschossen, war wichtig für das Offensivspiel. Vielleicht kann Benjamin Kosianski oder Kamil Heißmann, ich lerne ja jetzt, damit auch die AEC-Verantwortlichen, wie finde ich, immer denken, ich habe gar keine Ahnung von Eishockey, sondern ich versuche mich da zu steigern. Beiden haben gerade gegen Salzgitter ein gutes Spiel gemacht. Kosianski hat 2 Tore gemacht, Heißmann hat 2 vorbereitet mit Schlagschüssen von der blauen Linie. Die dann vorne von, ich meine, es waren Henry und eben Kosianski zu Toren umgemünzt wurden. Also das Offensivspiel kommt langsam in Fahrt, was man da sicherlich auch braucht, um in den Playoffs erfolgreich zu sein. Und auch gerade in dem Spiel war es das Überzahlspiel. Salzgitter hatte ja einige Strafen sich nun eingeprügelt, eingehandelt. Und das funktionierte gut.
In der Tat, du hast 2 Namen genannt, Benjamin Kosianski und Kamil Heischmann. Das waren 2 Spieler, die im vergangenen Jahr sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. 2 Spieler, sagen wir mal, die bislang noch nicht ganz so performt haben, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Da ist noch etwas Luft nach oben. Jetzt mit dem Ausfall von Demjanjuk, würde ich sagen, ist die beste Gelegenheit, dieses Lack sozusagen zu, oder diese Gap zu überbrücken und entsprechend aufzudrehen. Vielleicht springen sie jetzt in die Bresche. Das Potenzial dazu haben sie allemal. Und ja, es dürfte noch sehr spannend werden. Aber
wer mir gut gefallen hat, war auch dieser Keeper, Adam Beukeboom, also der Kanadier, ganz stark mehrmals Schüsse gehalten, die frei auf ihn zugelaufen waren. Also 1-gegen-1 Situation, sehr ruhig geblieben, gutes Spiel gemacht. Also ein starker Torwart, finde ich.
Ja, da glaube ich, wird man auch noch mehr sehen, denn ich könnte mir vorstellen, dass bislang hat ja Troy Stevens als Trainer zusammen mit Falko Kucharek haben die ja öfter mal rotiert und ich weiß nicht, ob so in den, hab so das Gefühl, dass in den entscheidenden Wochen das Pendel dann doch eher Richtung Adam Beukeboom ausschlagen wird.
Achso, ist es so, dass es sonst aufgeteilt ist zwischen.
Es gab immer mal auch Wechsel. Das
Bierzahn dann.
Genau. Okay. Andrew Bierzahn auch wunderbare Spiele gemacht. Muss das abwarten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass da das Pendel vielleicht doch eher zu dem neuen, also in dieser Saison neu gekommenen Torwart ausschlägt. Aber ich wollte noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen. Wir hatten ja gesagt, Zuschauerboom.
Das ist,
also wir haben ja nun, ich glaube, irgendwie 5 oder 6 Zuschauerangaben hattet ihr ja irgendwie eingespielt. Ich glaube, es waren dann doch 1253.
Ja, es müssen noch 2 gekommen sein, nachdem ich eigentlich mich auf 1253 waren es insgesamt.
Sehr schön. Das ist für den AEC wirklich, wenn man jetzt die vergangenen Jahre betrachtet, super. Und ja, das glaube ich, wird auch noch ein entscheidender Faktor sein. Wir hatten das unlängst schon auch mal berichtet. Sie sind damit deutschlandweit die Nummer 1, was die Zuschauer angeht, unter den Regionalligen bzw. vergleichbaren Ligen, also auch zum Beispiel die Bayernliga.
Ja, die Leute haben einfach Bock auf wieder Sport, wieder rauszukommen nach Corona, nach diesen Jahren auf dem Sofa eingesperrt, wie es einige empfanden oder auch nicht. Man merkt das. Die Leute sind heiß drauf. Es war super Stimmung. Es wurden sogar Klatschpappen verteilt, die dann benutzt wurden.
Das ist doch eigentlich die Kernkompetenz woanders.
Von den Volleyballern, da kommen wir natürlich auch noch drauf zu sprechen. Aber das ist schon ein anderes Publikum, die beim AEC sind und die beim Volleyball sind. Aber die Leute haben Bock auf Sport, Spaß, ein bisschen Keilerei, Glühwein, Bier und Bratwurst. Das hat man gemerkt. Und das ist Freitagabend. So läutest du das Wochenende ein. Da sind unheimlich viele junge Leute gewesen. Wenn du an einem Mittwoch oder an einem Sonntagabend ein Spiel beim AEC anpfeifen würdest, glaube ich, würden nicht so viele Leute kommen. Das hat auch Finn Sonntag mir so bestätigt. Das ist, glaube ich, der Weg, den sie gehen. Freitagabend ist Eishockey-Zeit und ist AEC-Zeit. Und da kann sich so einige Fußballmannschaften können sich da eine Scheibe von abschneiden. Also das muss man sagen, wenn man die Fans beim AEC sieht, die peitschen die Mannschaft schon ganz nach vorne.
Ja, das erlebt man immer wieder. Da ist ordentlich was los. Also wer es noch nicht erlebt hat, es gibt sicherlich noch genügend Möglichkeiten und Gelegenheiten in dieser Saison, sich das mal anzuschauen.
Aber gut, der AEC muss jetzt auch liefern, ne? Die Heimspiele gegen die Beach Devils Timmendorf, dann gegen die Jadehaie, auch gegen die Weserstars nochmal, dann nochmal gegen die Jadehaie. Das heißt, zweimal kommt Sande nach Adendorf. Da müssen sie sportlich dann natürlich auch ein bisschen liefern, damit sie eben wirklich noch Dritter werden können. Der HSV und Wunstorf kommen nochmal, das sind zwei Mannschaften, die sie dann schlagen müssen. Also die Heimspiele, die es noch gibt, die haben es in sich, die sind sportlich spannend und da lohnt es sich genauso hinzugehen wie auch beim zum Volleyball. Da bist du ja in den vergangenen Tagen nun unterwegs gewesen in der Halle und auch da ist die Stimmung in der neuen Arena nicht schlechter als beim AEC, oder?
Das kann man so sagen, also da tanzt ordentlich der Bär. Und es gab ja zu Beginn dieses Jahres, besser gesagt, so zum Ende des vergangenen Jahres, die ersten Spiele dann in dieser Saison in der Arena waren noch so, sagen wir mal, mittelmäßig besetzt.
Ja, meistens war es so um die 1.000, ne? Mehr als 1.000 kamen selten.
Und wo wir uns so gedacht haben, auch so hier im Gespräch häufig, kriegen die den Turnaround? Ist das jetzt wirklich so, weil für 1.000 Zuschauer haben viele gesagt, hättest du das Ding vielleicht gleich bauen müssen, so ungefähr.
Ja, laut Hoppe hat in einem Interview gesagt, dass dass die SVG mehr als 1.000 Zuschauer braucht, um richtig Geld zu verdienen.
Das haben ist jetzt der Fall.
Ja.
Die letzten Spiele waren wirklich hervorragend besucht. Also es gab zweimal 3.000 Zuschauer, das war einmal gegen Friedrichshafen, einmal gegen Modena, darauf kommen wir noch gesondert zu sprechen. Selbst ein Sonntagnachmittagsspiel gegen Haching, wo das Ergebnis definitiv schon vorher feststand, war mit über 2.100 Zuschauern besetzt. Unter der Woche neulich KW Bestensee mit knapp 1.500. Also das ist jetzt schon richtig ein Selbstgänger geworden, kann man sagen.
Naja, Lüneburg hat die neue Halle angenommen oder die Lüneburger Sportfans haben die neue Halle angenommen, das muss man einfach so sagen. Also das ist ja auch toll, wenn man da drin ist, das ist eine gute Stimmung, dieses Klatschpappenpublikum, da ist man manchmal, da bin ich so als Fußballfan und als Handballfan etwas kritisch, finde ich, dass auch immer dauerhaft zu 100% immer angefeuert wird und man sofort SVG wieder ruft. Manchmal kommt dann nicht so eigene Stimmung auf. Aber das ist okay, damit kann man leben. Es ist eine tolle Stimmung, es ist eine super Atmosphäre, was aber auch daran liegt, dass die SVG sportlich in diesem Jahr auch eine ganz besondere Mannschaft hat und ganz besonders stark ist.
Also Theo Mowinkel, über den wir neulich mal eine größere Geschichte hatten, sagt, es ist die beste Mannschaft, die wir je hatten. Es sind wirklich diese Mannschaft, ich sage immer, die ist wirklich erst tot, wenn der Pastor den letzten Psalm gesungen hat.
Und das also hatte ich ja auch nicht erwartet. Und das muss ich auch sagen, da muss ich mich ja auch fast entschuldigen bei der SVG, weil ich immer sagte, sie sollen mal diese wichtigen Spiele gewinnen. Ne? Und kurz danach schlagen sie Modena. Und meine Tochter Mia, meine Große, sagt auch mal, Papa, du bist immer so kritisch gegen die SVG im Podcast. Sag auch mal was Positives. Und ich sage gerne etwas Positives, dass sie Modena geschlagen haben, ist, glaube ich, die größte sportliche Geschichte, die sie je geschafft haben. Das war großes Volleyball, das war stark und es zeigt auch in der Bundesliga, wie sie jetzt Platz 3 souverän sich gesichert haben. Sie sind gehören zu den Top 3 in Deutschland.
Sie gehören im Moment absolut zu den Top 3. Sie gewinnen 3-0 gegen in Gießen und Gießen ist dieses Jahr wirklich eine gute Mannschaft. Sie halten sich gut, sie haben jetzt gegen KW Bestensee mal einen kleinen Wackler drin gehabt, da haben sie mal einen Satz verloren. Ja, so what, interessiert im Endeffekt keinen, solange das Spiel mit 3 Punkten gewonnen wird, ist das egal. Sie haben in Herrsching 3-0 gewonnen, nachdem sie zuvor das Modena-Spiel hatten mit 5 Sätzen. Dann hatten sie eine lange Reise und gewinnen in Herrsching mal eben 3-0. Also das sind wirklich Ergebnisse, die lassen aufhorchen. Und ich bin ja nun auch öfter mal in Berlin.
Ja, wie kommt das? Also ja, warum findest du die Stadt so schön?
Die Stadt ist wunderschön, ja.
Ganz großartig.
Und
er will es nicht sagen, ne? Also will ich sagen, warum er nicht mehr so oft in Berlin ist, ne? Also Lilly, unsere Technikerin, sitzt hier und fragt sich auch, warum spricht er das an? Aber gut, dann bleibt das ein Geheimnis.
Bleibt ein Geheimnis, ja. Nein. Familie, also meine Frau lebt in Berlin. Wir leben in Berlin, wenn man so will. Und ich arbeite nach wie vor aber sehr, sehr gerne.
Und wenn er natürlich in Lüneburg ist, dann geht er zum Volleyball oder zum Eishockey oder zum Handball oder.
Ja, aber wenn die Volleyballer dann schon mal nach Berlin kommen, dann kann ich ja auch nach Berlin gehen.
In Berlin,
genau. In die Max-Schmeling-Halle übrigens auch wirklich ein super tolle Sportlocation, also Hammer, super Stimmung. Kann man nicht anders sagen.
Fast so schön wie die Arena hier. Oder?
Fast
so schön. Ja. Ja. Wie viel passen da rein?
Na, da sind es ein bisschen mehr. Wenn sie den Oberrang, wenn sie den Oberrang öffnen, kannst du sogar knapp 10 rein kriegen. Wenn der Unterrang komplett gefüllt ist, sind es so 4, 5 bis 5. Knapp. Fakt ist jedenfalls, es gab ja dieses legendäre Spiel gegen die SVG, zwischen Berlin und der SVG im Pokal. Und spätestens nach diesem Spiel hat man gemerkt, dass die Berliner die SVG Lüneburg ernst nehmen im Kampf um den Titel. Ich sage bewusst im Kampf um den Titel. Mhm. Also wenn jetzt die SVG Lüneburg nach Berlin kommt, das war noch einmal der Fall, das war auch ein enges Spiel, auch wenn es ein 3-1 war, aber es war trotzdem eng. Da wissen die Berliner, okay, wir müssen hier absolut uns hochkonzentriert präsentieren, sonst kann das hier auch schnell in die Hose gehen. Und wenn Berlin dich ernst nimmt, dann hast du es eigentlich geschafft.
Und sehen die Lüneburger Spieler, die SVG-Spieler denn das genauso?
Da gibt es einen interessanten O-Ton von Jordan Schnitzer, einem der Mittelblocker. Blockarbeit, das Blockspiel gehört zu den Kernkompetenzen der SVG gerade dieser Saison. Aber das hören wir uns mal an.
Upcoming season, I mean, I think everyone on this team believes that we can win the whole thing, win the German Bundesliga this year. I think we're all just motivated and excited to see how far we can go this season.
Ja, das jetzt nochmal von Jordan Schnitzer. Der hat gesagt, jeder bei uns glaubt daran, dass we can win the whole thing. Also wir können auch Deutscher Meister werden. We can win the German Bundesliga.
Und das sind Sätze, die es bislang noch nicht gab.
Das gab also,
die wird man von Stefan Hübner als Trainer nie
natürlich,
hören.
Natürlich nicht.
Ja, das, aber wenn die Spieler das selber
aber
sagen.
Aber die Spieler glauben dran. Insofern, dass die das überhaupt, die denken jetzt groß. Ja, das ist jetzt nicht mehr, wir wollen irgendwie in die Playoffs kommen und da mal gucken und so weiter. Nee, das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, was dort in der Kabine, wo wir ja dann nicht sind,
das ist auch aus gut so, verständlichen finde ich, Gründen. Ich finde, dass ja das Sportreporter da nichts zu suchen haben.
Finde ich auch. Ich meine, das dürfte hochinteressant sein, aber es gibt sowas wie eine Privatsphäre und die gilt auch für Sportmannschaften, finden wir. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, wenn jemand, einer der Spieler sagt, wir glauben daran, dass wir das ganze Ding gewinnen können, wir glauben daran, dass wir den Titel holen können, dann kannst du dir vorstellen, was da in der Kabine gesprochen wird. Ja. Das Gleiche sagte auch Theo Mowinkel, der sagte, ein Traum wäre doch das Finale. Die halten sich gar nicht mehr mit Viertelfinale und Halbfinale. Mhm. Natürlich müssen sie das, wenn es erstmal soweit ist, aber die denken groß und da zeigt sich, mit welchem unglaublichen Selbstbewusstsein die SVG
das ist definitiv Kopfsache. Du kannst nur auch stark spielen, wenn du im Kopf stark bist.
Und ich glaube, dass das eine der ganz großen Stärken auch des Trainerteams ist, die diese Mannschaft immer wieder formt und immer wieder auch mit frischen Spielern sozusagen verstärkt.
Naja, aber vielleicht gucken sie auch einen Tick mehr noch auf Gewinnertypen, ne? Also dieser Jordan Schnitzler ist ja zum Beispiel einer, der neu ist, Schnitzer oder Schnitzler oder wir essen gern Schnitzel. Also er wird, glaube ich, auch Schnitzel genannt. Der auf jeden Fall ist ja einer von den Neuen und anscheinend ein Winnertyp. Und vielleicht brauchst du diese 2, 3, 9, die dann sagen, hier, außer Championship geht nichts und wir wollen die German Meisterschaft.
The German Bundesliga. Ja. Also Das muss man wirklich sagen, ist sehr beeindruckend. Und wenn man sie spielen sieht, dann glaubt man denen das. Also diese Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen. Und das wird sie brauchen.
Ja, jetzt gerade.
Das wird sie brauchen.
Heute Abend.
Heute Abend. Also wir zur ersten Ausstrahlung dieses Podcasts, nämlich am Mittwoch, den 25. Januar, spielt die SVG am Abend in Modena. Bekannt übrigens für ein hervorragendes Balsamico-Essig, aber es soll nicht alles Essig gewesen sein am Ende des Tages für die SVG.
Du jetzt auf Balsamico-Essig.
Das kennst du nicht.
Ja. Doch, ich kenne natürlich Balsamico-Essig
aus Modena. Ja, aus Modena.
Das kommt das Tomaten-Mozzarella mit Balsamico-Essig. Ja, bitte.
Danke für das Kopfkino,
ich habe Hunger.
Ja.
Das ist sehr lecker, ja.
Ja.
Ja, wird die SVG da aufgefressen, wenn wir schon im Thema bleiben das wollen?
Also aufgefressen, ich mag es mir nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Modena hat hier sicherlich, das hörte man auch so ein bisschen aus Mannschaftskreisen, die SVG dann doch etwas unterschätzt. Das wird dir sicherlich nicht nochmal passieren.
Die werden sauer sein, oder?
Die werden stinksauer sein. Und dennoch, wir hören nochmal Jordan Schnitzer, der auch sich zu diesem Thema geäußert hat.
I think we all believe as well that we can win the second game in Modena. We all know it's going to be a lot harder at home. They're going to be better prepared. They're going to be extra motivated because I don't think they expected to lose to us here. So I think we can expect a much tougher match, but I think we all believe that we can rise to the challenge and give them a really good match. So super excited to go to Italy and play them in the second leg.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wir sind ja ein Bildungspodcast, aber für Menschen, die dem Englischen nicht so ganz hold sind, wie ich es manchmal bin, es ist schon schwer, jedes Wort zu verstehen. Oder kannst ja nur richtig gut Englisch. Ist das für dich einfach gewesen?
Nein, einfach war es auch nicht. Also
gut zu wissen.
Er spricht sehr schnell.
Ja.
Und es war auch, wie man gehört hat,
ja, in der Halle
noch relativ laut.
Aber kommt sympathisch rüber, der Jordan.
Absolut, es war ein ganz, ganz freundlicher Typ, der auch sofort bereit war, kurz ein paar Sätze zu sagen. Und aber ihr habt es gehört, grundsätzlich zwei, drei Sätze zur Übersetzung. Also sie glauben natürlich auch alle daran, dass sie da bestehen können. Sie erwarten Modena natürlich deutlich besser vorbereitet. Der klingt da so ein bisschen wieder durch, dass sie das eben im ersten Spiel noch nicht waren. Sie erwarten sie richtig deutlich motivierter. Und es wird ein noch viel schwereres Match, so sagt er. Aber sie freuen sich alle drauf. Und ich glaube
Das ist cool, ne? Man fährt nicht mit Angst hin, sondern man freut sich drauf. Man hat Spaß. Dann gehst du ganz anders ins Spiel, als wenn du da schon die Hose voll hast.
Also mal abgesehen vielleicht in einem Topf mit den drei Pokalfinals, die SVG bisher bestritten hat, ist das sicherlich das größte Match der Vereinsgeschichte. Weil stell dir vor, du bist wenn du das Spiel in Gänze gewinnen solltest, also in den Vergleich, dann bist du im Viertelfinale des CEV Cups.
Ja, da bist du auf einmal Mitfavorit, weil Modena ist der große Favorit in dem Wettbewerb. Also das wäre eine sportliche Sensation, wenn die SVG sich da durchsetzen würde.
Und wie selbstbewusst die Mannschaft ist, das hören wir uns auch nochmal bei Hannes Gerken an, dem Zuspieler, der sich auch nochmal zu der gegenwärtigen Situation geäußert hat.
Ich muss sagen, das Spiel finde ich unfassbar schwer einzuschätzen. Also man hat natürlich im Hinspiel gesehen, dass wenn wir auf unserem Top-Level spielen, das war ein Wahnsinnsspiel, dass wir dann wirklich die in richtig Schwierigkeiten bringen können. Man weiß natürlich nie, wenn die dann nochmal wieder zu Hause spielen, mit der Niederlage im Rücken sozusagen, was die dann eventuell noch draufpacken können. Die haben ja schließlich absolute Weltklasse-Akteure. Das wird auf jeden Fall ein Riesen-Highlight und extrem spannend. Ich bin absolut gespannt darauf. Ich bin absolut der Meinung, gerade wenn man das Hinspiel anguckt, dass wir auf jeden Fall Chancen haben, weiterzukommen, was natürlich absolut cool ist. Und ja, das wird einfach unfassbar spannend, glaube ich.
Ich finde auch da hört man die Vorfreude, die pure Vorfreude raus.
Ja, definitiv.
Und was kann einem Besseres passieren? Da brauchst du als Trainer im Grunde genommen nicht mehr viel machen. Ne? Da sagst du, die Leute kommt. Also der Kaiser hätte früher gesagt, geht's raus, spielst Fußball.
Ja.
Nun wollen wir Stefan Hübner noch nicht in den Status eines Kaisers erheben.
Aber was sagt denn der Lüneburger Kaiser dazu? Den hast du doch bestimmt auch noch interviewt.
Würde er auch nicht wollen. Aber na gut, okay, bei den Verdiensten, die er mittlerweile um die SVG hat, könnte man irgendwann mal drüber nachdenken. Aber das lassen wir mal andere tun. Aber wir haben Stefan Hübner auch gefragt. Und ja, er hatte natürlich auch eine Meinung dazu.
Ich glaube, erstmal haben wir es jetzt hinbekommen, dass die mit ihren besten Leuten wieder spielen werden gegen uns und dass vielleicht sogar auch der eine oder andere mehr in die Halle kommt, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Von dem her hoffen wir, dass auch da vielleicht eine ganz stimmungsvolle Atmosphäre ist. Alles Weitere, das wird ein komplett neues Spiel. Ja, durch diesen Modus, du hast ja die Chance, wenn du dann gewinnen und Golden Set und was alles passieren kann. Und nehmen wir werden einfach jeden Ball Vollgas spielen, Punkt für Punkt. Und wenn wir dann gucken, was am Ende rauskommt. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die spielstark ist. Und das hat auch der Gegner gemerkt, so, ne, dass es nicht so einfach ist, uns jetzt wegzuspielen. Und das hoffe ich, dass es auch in dem Spiel so sein wird. Aber die werden natürlich super heiß sein, weil die waren hier mehr als... Ja, genau, ne? Ein bisschen mit Schiedsrichter und dies. Und da haben sich das einfacher vorgestellt und dann läuft das so. Von dem her, das wird ein heißer Tanz da. Ne? Aber es sind tolle Spiele, gerade für die Spieler, junge Spieler in unserer Mannschaft, die können nur lernen davon, können nur reifer werden dadurch. Also ja, wir freuen uns drauf.
Ja, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch drauf. Also das,
wir freuen uns auch drauf. Einmal mehr dieses Wir freuen uns. Das scheint in der ganzen gesamten SVG der Tenor zu sein. Und um das abzuschließen, was ich immer so finde, Stefan Hübner ist so ein Typ, der bei allem Fachlichen, was noch so dazukommt natürlich, der so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt.
Das stimmt.
Also
das tut er immer, ja.
Der sitzt da und steht natürlich da. Natürlich kann der auch mal sauer sein. Und
wobei hat er sich in dem Spiel nicht mit dem ehemaligen Bundestrainer, der
Andrea jetzt, Gianni,
der
anfangs haben sie sich sehr freundlich unterhalten, weil sie ja auch eine gemeinsame sozusagen Vergangenheit in Italien haben. Stefan Hübner hat ja lange in Italien gespielt. Aber naja, gut, in solchen Vergleichen, irgendwann ruht dann ein Moment die Freundschaft und dann gab es halt ein bisschen Beef. Aber ich glaube, beide sind manns genug, das auszuräumen. Und am Mittwochabend, heute Abend sozusagen, am Tag der ersten Ausstrahlung dieses Podcasts, absolutes Highlight. Da sollte man auf jeden Fall das irgendwie verfolgen.
Ja, von einer erfolgreichen Sportart zur anderen kommen wir jetzt zum Handball. Da ist der HV Lüneburg ja das Aushängeschild bei den Männern und bei den Frauen im Moment. Am Wochenende haben die Frauen gegen den absolut dominierenden Spitzenreiter Hannover SC gespielt. Die hatten bislang jedes Spiel gewonnen. Der knappste Sieg war gegen den zweiten TV Badenstedt mit 27-30, also 3 Tore Unterschied. Ja, und die Lüneburger hatten sie knapp am ersten Punktverlust mit 26-27. Das war ein großartiges Spiel vom HVL. Und da haben wir auch mal mit einer Spielerin gesprochen.
Neben mir steht Svante Grote, die mitgespielt hat. Svante, ihr habt ganz knapp 26-27 verloren, trotzdem ein super Spiel gemacht. Wie hast du es auf der Platte empfunden?
Ja, also erstmal können wir super, super stolz auf uns sein. Wir haben eine super geile Mannschaftsleistung auf die Platte gebracht. Jeder hat für jeden gekämpft und jetzt ist es natürlich umso gemeiner, dass der Sieg nicht in unserer Tasche geblieben ist, die Punkte zu Hause abgeholt wurden. Jetzt hätten wir gerne den Sieg gehabt oder noch wenigstens das Unentschieden. Ja, und die Stimmung war auf der Platte wie auf dem Feld grandios. Also,
woran hat es im Endeffekt gelegen, dass ihr jetzt mit einem Tor so unglücklich verloren habt?
Ja, woran hat es gelegen? Hätte, Fahrrad, ja, hätte, genau. Sagen wir immer alle so schön.
Ja. Jetzt analysier das mal schnell.
Genau, ja. Also ich will da jetzt gar nichts Schlechtes zu sagen. Es war jetzt einfach, die Zeit war eigentlich noch für uns. Ich sag mal, hätten wir vielleicht noch 2 Minuten länger gehabt, hätten wir bestimmt den Ausgleich oder noch sogar das Führungstor auf jeden Fall geworfen. Als wir in die Kabine gegangen sind mit einem Tor Rückstand, war die Stimmung in der Kabine schon bombastisch. Jeder hat jeden motiviert, für jeden gekämpft und wir wollten den Sieg. Jetzt nur leider wurden wir nicht belohnt, aber ich denke, wir haben ein gutes Statement hier gesetzt, auch den hannoverschen Ladies entgegengesetzt, einfach gezeigt, dass man uns nicht auf die leichte Schulter hätte nehmen dürfen.
Ja, Zwani hat es gesagt, es war sehr knapp und sehr ärgerlich. Es hat die glücklichere Mannschaft gewonnen und nicht die bessere. Das kann man an dem Tag einfach sagen. Der HVL hat wirklich dagegen gehalten, hat gezeigt, dass er gegen die Top-Mannschaften der Liga mithalten kann. Und das sollte auch der Anspruch sein, den sie haben. Denn sie sind als Tabellensechster so ein bisschen im Mittelfeld, gewinnen mal die Spiele, die gewinnen sie müssen. Und die gegen die Top-Mannschaften verlieren sie eher im Moment. Also dieses Spiel hat eigentlich gezeigt, dass sie deutlich mehr könnten, wenn sie immer jedes Mal alles aus sich rausholen. Und wobei man noch sagen muss, dass der HVL Protest eingelegt hat gegen die Wertung. Es gab eine Situation in der kurz vor der Halbzeit. Es war so, dass Hannover eine 2-Minuten-Strafe kassiert hatte, dann Thorsten Doberers als HVL-Trainer eine Auszeit genommen hat, dann wieder angepfiffen wurde und Hannover wieder mit sechs Feldspielerinnen auf der Platte war. Dann ist unterbrochen worden, dann haben die Schiedsrichter das gemerkt und dann müsste man ja eigentlich noch eine Bankstrafe geben und nochmal 2 Minuten verteilen. Das haben sie nicht getan, sondern die Spielerin einfach nur, die ist dann schnell rausgelaufen, als sie es gemerkt hat und dann haben sie das Spiel einfach weitergeführt und das ist natürlich gegen die Regeln und deswegen hat der HVL da Protest eingelegt. Wobei, wenn ich das hier so sagen darf.
Ich wollte gerade fragen, deine Skepsis, ich sehe es in deinen Augen, Funktionäre.
Funktionäre und Lüneburg.
Funktionäre, Handballfunktionäre aus Niedersachsen und Lüneburg, das ist ein längeres Kapitel, ja, glaube ich.
Genau.
Und,
sie sind auch gerade der Ligenleiter, der ist kein großer Freund des HVL, um es freundlich zu sagen. Also ich glaube, dass die Chance da sehr gering ist, dass es Erfolg für diesen Einspruch gibt. Auch wenn er für mich eigentlich außer Frage steht, zumal das auch auf Video aufgenommen wird und die dann sehen könnten, was der Fehler ist. Gut, das nur nebenbei, aber sportlich, Hannover sonst eine sehr sympathische Mannschaft, eine tolle Mannschaft. Sie haben mit Marie Seidler eine überragende Spielerin, eine tolle Mittelspielerin, die auch in der dritten Liga mit Sicherheit ihre Tore machen wird. Ein super 1-gegen-1, ein super Auge. Die werden schon zurecht aufsteigen, ist eine tolle Mannschaft. Aber der HVL war nah dran und hätte sie beinahe besiegt. Und das kommt ja auch nicht aller Tage vor.
Das kommt nicht aller Tage vor. Und auf der anderen Seite muss man sagen, finde ich, ist doch schon beachtlich, du hast das so ein bisschen angedeutet, ist eine Mann, der HVL könnte sich das Leben sozusagen ein bisschen einfacher machen. Sie sind quasi jenseits von Gut und Böse, wenn man so will.
Definitiv, ja.
Nach oben geht nichts, nach unten wird auch nichts passieren. Aber sie tun das eben nicht, sondern sind hochmotiviert, versuchen eben genau das zu zeigen, dass sie auch solche Mannschaften schlagen können. Und das finde ich schon sehr lobenswert. Also da, glaube ich, sind sie einfach auch weiterhin voll dabei und ja, wer weiß, was in den nächsten 1-2 Jahren passiert.
Ja, wobei der Unterschied zu den Männern, zu denen wir jetzt ja gleich kommen, oder vielleicht ist auch ein guter Übergang, die Frauen wissen halt, dass sie nicht aufsteigen können und um dieses Aufstiegsrennen, dass sie da nicht drin sind. Und dann ist diese Motivation vielleicht manchmal so 1-2 Prozentpunkte weniger da als, also in solchen Spielen, in solchen Spitzenspielen ja, ganz klar. Aber bei den HVL-Männern, die ja in der Landesliga um den Aufstieg spielen, da merkt man, die sind komplett fokussiert, die wollen unbedingt, die haben Bock aufzusteigen und das ist vielleicht, da sind wir wieder bei der Kopfsache, was wir auch beim Eishockey und beim Volleyball schon gesagt haben, dass Sport eben auch viel mit Psychologie zu tun hat. Und komme ich doch einfach gleich zu den Männern. Die haben das erste Spiel in diesem Jahr gehabt, Spitzenspiel gegen Horneburg. Und die haben eine grandiose Leistung gebracht. Also die haben die mit 39-27 aus der Halle gefegt.
Wir hatten ja in der Vorberichterstattung noch so ein bisschen geunkt. Ja, was ist nun besser? Gleich Vollgas oder wäre es nicht vielleicht zu Beginn der Rückrunde nicht erstmal besser gewesen, eine Mannschaft vielleicht aus dem unteren Tabellenbereich zu kriegen, genau, und erstmal wieder reinzukommen
zum Einspielen,
Selbstvertrauen tanken sozusagen. Und der Trainer Christian Flessner hat gesagt, nö, alles gut, erstens können wir es eh nicht beeinflussen, klar, logisch, aber trotzdem, sagt er, dann ist die Motivation gleich voll da und da gibt's kein hin und her, sondern voll drauf. Und
die haben Bock auf Handball, die haben alle Bock auf Handball.
Gezeigt.
Und, genau, die haben wirklich Lust und da kann ich Sunny Düngelhoff, den ich noch nach dem Spiel gefragt habe, der sagt ein bisschen was zur Motivation und wie sie Lust haben. Und ja, hört euch das mal an.
Ja, ich stehe hier mit Sunny Düngelhoff, der heute Abend entweder 5 oder 6 Tore gemacht hat. Wir sind uns da beide nicht so ganz einig, aber es waren mindestens 5 und wahrscheinlich nicht mehr als 6. Ja, ihr habt den zweiten mit 39-27 aus der Halle gehauen. Großartiger Start ins Jahr.
Es ist unfassbar. Wir haben jetzt schön früh anfangen können, wir zu trainieren. Es fing an, die Grütze.
Ja.
Das Gefühl
echt?
Gehabt, ja.
Okay.
Der Ball war viereckig.
Da sah man heute nicht viel von.
Also, nee, wir haben da so schnell wieder unseren Zunder gefunden und ihr Bock gehabt auf Handball. Und dass wir gegen den Drittplatzierten hier so ein Feuerwerk abreißen,
das ist Wahnsinn. Das ist der Dritte und nicht irgendwie die Laufkundschaft und so. Und die haben bislang auch nur 2 Spiele verloren, euer Hinspiel und gegen Achim Baden.
Genau.
Und jetzt
das
haut
letzte Spiel
ihr
war von denen auch gegen den Erstplatzierten mit 2 Toren nur.
Ja, genau. Also das heißt, ein richtig starker Gegner. Und ihr werft 39 Tore. Es ist halt, es gehen einem die Lobeshymnen aus so langsam bei euch, ne?
Also hätte man uns vor dem Spiel gefragt, was hier zu holen ist, hätten wir gedacht, ein harter Kampf, viele Zweikämpfe, vor allem hier mit dem Halben, den Großen.
Ja, genau. Ja.
Der hat sich ja danach halt zurückziehen müssen mit so einer leichten Verletzung.
Und dann aber die sind ja trotzdem in jeden Zweikampf gegangen. Also das war körperbetont, das war schnell von beiden Seiten und so. Es war auch ja eine Zeit lang sehr ausgeglichen und dann habt ihr euch abgesetzt so zum Ende der Halbzeit. Also
ich weiß gar nicht, das waren 13-13 in der ersten Halbzeit und dann kamen wir über die Abwehr, glaube ich, richtig stark ins Spiel.
Bjarne kam ins Tor und hat etliche Bälle gehabt, weggeholt. Ne? Also
und dann zur Halbzeit, wir hatten echt einen hohen Flug, als wir in der Kabine saßen, hatten noch ein paar Stellschrauben. Aber wir hatten da schon richtig Bock und hatten gewusst, dass es hier richtig hoch hergehen kann.
Wir hatten da richtig Bock. Das ist so dieser klassische Satz, den man immer wieder hört. Also und das sieht man auch, egal wer da spielt. Die haben ja wirklich einen Kader von 15, 20 Leuten und immer 14 Leute hoch motiviert, egal wer kommt. Und das ist der Unterschied zur Konkurrenz. Das war auch der Unterschied zu Horneburg. Horneburg hatte eine gute erste 7 und vielleicht 8, 9 noch, aber dann hört es auf. Und beim HVL kamen immer wieder neue Leute. Hier Bjarne Lassen hat dann den Niklas Tran ersetzt im Tor, hat super gehalten. Also die steigern teilweise die Qualität sogar noch für die Leute, die dann reinkommen.
Ich wollte sagen, es gibt keinen Qualitätsverlust, sondern entweder steigern oder es bleibt zumindest gleich.
Ja. Wobei natürlich Leute wie Jonas Westphal, so als Spielmacher, der ist schon wichtig, oder Luis Mahnke, der in dem Spiel auch überragend war. Es gibt immer mal einige, die dann herausragen in den Spielen, aber das Kollektiv, die gesamte Mannschaft macht das großartig und auch da sind wir beim Trainer, das ist eine Kontinuität, die Mannschaft hat, die wird stetig besser, die sind auf einem guten Weg, also nach diesem Spiel glaube ich auch, dass sie Achim Baden schlagen können.
Nach diesem Spiel scheint nichts mehr ausgeschlossen, ne? Und du hast das Wort Kollektiv genannt, das ist also ziemlich das Mantra von Christian Flessner als Trainer.
Ja.
Das ist das, was ihm am allerwichtigsten ist. Ich glaube, der würde einen Weltklasse-Spieler nicht holen, theoretisch, wenn man ihn holen könnte, wenn er nicht ins Team passt, was das Charakterliche und die Persönlichkeit anbetrifft.
Ja, zumal sie auch immer auf dem Teppich bleiben. Ne? Also es ist immer so, dass sie jetzt gar nicht euphorisch sind und abheben, sondern immer noch wieder auch sagen, so wie Christian auch, ja, das war schon ganz gut, aber. Ne? Und da habe ich noch mal eine Stimme von Jurek Schnackenberg, dem Kreisläufer, der ähnlich wie Christian dann auch noch Kritik oder Verbesserungspotenzial sieht.
Ja, also zum ersten Mal bin ich unfassbar froh, dass wir am Ende doch noch so deutlich gewonnen haben. Wir wussten von Anfang an, dass das ein sehr schweres Spiel wird.
Ja.
Zweiter gegen Dritter war das ja.
Genau, wir haben sie aus der Halle geschossen mit 12 Toren.
Ja, muss man am Ende so sagen. Ja. Es gibt aber auch noch ziemlich viel, woran wir arbeiten können. Gerade die Chancenverwertung der hundertprozentigen Dinger, da muss man sagen, können wir noch mehr rausholen.
Okay.
Insgesamt sind aber knapp
Aber ich meine, 39 Tore, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, wie ich immer so schön sage.
Genau,
aber,
ist Jammern auf hohem Niveau. Ja. Wir haben vorher gesagt, dass jedes Spiel ab jetzt hart wird, weil die Gegner uns kennen, die wissen, wie wir spielen.
Ja.
Und deshalb sind wir natürlich super zufrieden, auch wenn 27 Gegentore zu Hause natürlich noch ein bisschen ausbaufähig sind. Aber insgesamt freuen wir uns sehr.
Erstes Spiel im neuen Jahr, gleich gegen den Dritten und den jetzt weggehauen. Also es ist schon ein sehr guter Start ins Jahr.
Muss man sagen, sehr guter Start. Ja, das ist, denke ich, das Fazit.
Ja, ich bin ja schon fast, ich muss ein bisschen schmunzeln, ich bin ja schon fast glücklich darüber, dass Jurek wenigstens gesagt hat, es ist ein guter Start. Also wenn du den Tabellendritten, der auch nur 2 Punkte weniger hat als du selbst, mal eben mit 12 Dingern aus der Halle schießt und dann sagst, ja, es war ein guter Start, aber wir haben 27 Gegentore kassiert und wir haben auch bei den 100%, da können wir noch mehr rausholen. Huiuiui, also das muss ich sagen, ist dann schon, ich sage, da kannst du den THW Kiel wahrscheinlich können die schlagen. Und wenn hinterher immer noch sagen, also da zwischen der 43. und 46. Minute, da haben wir mal nicht aufgepasst. Also
das ist Meckern auf hohem Niveau, ne?
Das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber gut, vielleicht ist es auch genau das, was die Mannschaft stark macht am Ende des Tages. Und 11. März kommt Achim Baden.
Das wird das Spiel der Spiele
werden. Das wird wahrscheinlich das Spiel der Spiele werden. Da müssen sie wahrscheinlich in Ödemer eigentlich noch anbauen. Aber
gut, vielleicht sollten sie auch in die Arena umziehen.
An dem Tag auch in die Arena umziehen. Ja, wäre vielleicht eine Option. Gut, okay. Das waren erstmal so für den lokalen Bereich hier unsere erfolgreichen Hallensportler
in du, dem Moment. Lass uns doch gleich, wenn wir über erfolgreiche Sport sprechen, lass uns doch überregional beim Handball bleiben und noch ein bisschen über Handball reden. Was hältst du davon, Sorry?
Ja.
Die deutsche Mannschaft hat bei der Handball-Weltmeisterschaft bisher, das kann man schon sagen, sehr stark gespielt.
Ja, überzeugt.
Nun gab es doch die erste Niederlage. Uli, wir haben das Spiel auch zusammen gesehen.
Das stimmt.
Du bist der Handball-Experte. Wie würde denn deine Kurzanalyse ausfallen?
Naja, Deutschland hat das erste Mal bei diesem WM-Turnier gegen ein Weltklasse-Team gespielt, also eins, welches zu den Top-Favoriten gehört hat oder gehört. Und das hat sich auch in diesem Spiel gezeigt. Ich finde, Deutschland hat stark gespielt.
Man würde vielleicht kurz sagen, es war gegen Norwegen.
Ach so, gegen Norwegen, ja genau.
26-28.
Hattest du das nicht gerade erwähnt? Nein, das weiß ja aber eigentlich jeder, wenn wir über Handball-WM und Deutschland gestern Abend. Ach so, nee, gestern Abend weiß ja auch niemand, weil es ist ja so, dass wir am Dienstagmorgen aufnehmen, nach dem Spiel gegen Norwegen.
Denn wir wollen ja aktuell sein.
Wir wollen ja aktuell sein, genau. Deswegen, ich finde, es war ein gutes Spiel. Deutschland hat gut und stark gespielt, aber eben nicht so überragend, wie man gegen ein Top-Team spielen muss, um ein Top-Team zu schlagen. Und Norwegen ist ein Top-Team. Norwegen hat einen Top-Torhüter gehabt. Deutschland hat in der ersten Halbzeit sehr stark im Angriff gespielt, in der zweiten Halbzeit sehr stark in der Abwehr. Aber insgesamt, gerade zum Ende des Spiels, in der Offensive 1-2 Fehler zu viel gemacht und hat deswegen verloren.
Ja, du hast es, wie ich finde, ganz richtig gesagt. Der Torbjørn Bergerud, ja. Norwegens Torhüter, eine Quote von über 50%.
Hat nur zweite Halbzeit gespielt, aber richtig stark. Wolf war ja auch nicht schlecht im Tor, im deutschen Tor,
hat auch gut gespielt. Wahrlich nicht.
Bergerud war noch ein Tick stärker.
Allerdings, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das hat auch der Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Spiel gesagt. Ich finde, die deutsche Mannschaft hat den Torhüter auch ein bisschen berühmt geschossen.
Ja, das waren gerade die Bälle aus dem Rückraum, die Würfe aus dem Rückraum, die waren nicht präzise genug, um einen Weltklasse-Keeper zu übertölpeln oder zu überwinden. Das hat nicht gereicht. Egal wer, ob nun Steinert, ob Häfner, ob Benge, ob Herr Weber im linken Rückraum, mein spezieller Freund, den ich nicht...
Ja, ich sag jetzt nicht, was du gestern so alles gesagt hast.
Aber gut, auch Juri Knorr am Ende, der hat trotzdem super Spiel gemacht, eine Weltklasse erste Halbzeit, in der zweiten war er nicht mehr ganz so gut, hat trotzdem 8 Tore insgesamt geworfen, aber auch er hat in der zweiten Halbzeit in den entscheidenden Momenten 1-2 Fehler zu viel gemacht, das mag seinem jungen Alter geschuldet sein. Trotzdem ist das ein toller Kader, den wir haben und dass wir problemlos ins Viertelfinale, also unter die ersten 8 gekommen sind, das ist eine gute Leistung und wenn wir uns, selbst wenn wir jetzt gegen Frankreich, das ist ja nun der nächste Gegner am Mittwoch, also heute, wenn ihr das hört, geht es um 20.30 Uhr gegen Frankreich, auch das wird ein noch schwereres Spiel, aber Deutschland ist deutlich stärker als bei den letzten Meisterschaften. Wenn man das so sieht, die letzte WM, da sind wir 12. geworden. Ne? Jetzt sind wir schon sicher unter den ersten 8. Bei der EM 22 sind wir 7. geworden. Gut, das hat viel mit Corona zu tun gehabt, aber Deutschland ist 1 oder 2 Steps nach oben gegangen. Wir sind noch nicht ganz oben angekommen. Ob es für die Medaillenplätze reicht, das ist für mich fraglich, aber die sind auch mit Alfred Gislason, dem Trainer, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, ich wollte dann nochmal auf das Viertelfinale kurz zu sprechen kommen. Frankreich, Rekordweltmeister.
Ja.
eine Mannschaft, die eigentlich an guten Tagen fast nicht zu schlagen ist. Ja. Was muss passieren? Also ich denke mir, man hat gestern gesehen, dass Deutschland lange Phasen gegen Weltklasse-Mannschaften mithalten kann.
Ja, aber die Effektivität im Abschluss muss da sein.
Die Effektivität im Abschluss, das eine. Aber was, glaube ich, noch wesentlich entscheidender sein wird, schafft es die deutsche Mannschaft wirklich über 60 Minuten, und ich glaube, das ist jetzt ein Binsenweisheit, aber um Frankreich wirklich zu schlagen, musst du, glaube ich, kannst du dir nicht mal 2 Minuten Schwäche leisten. Ja. Wie siehst du das?
Ja. Ja, wobei ich glaube, diese Effektivität, die in den ersten Spielen gegen natürlich schwächere Mannschaften da war, ne? Also gestern war es so, dass Dahmke und Grötzky als Außen, die haben beide unter 50%. Die haben zwar 4 Tore Dahmke, Grötzky 2, aber in den anderen Spielen war es halt so, dass fast jeder Ball immer drin war. Und gestern war es eben nicht so. Klar, war Bergerüth ein starker Torhüter, aber es war auch so, dass auch die Rückraumeffektivität Häfner, einen von 4 Würfen bei Benge genauso, das ist auf Dauer zu wenig. Also du musst eine 50-prozentige Treffersicherheit oder Treffereffektivität haben oder höher, um ein Weltklasse-Team zu schlagen. Und das ist gegen Frankreich notwendig. Dann müssen wir in der Abwehr wieder genauso stark sein wie gestern in der zweiten Halbzeit. Wolf muss wieder Weltklasse halten. Dann sehe ich da eine Chance. Und ich sehe sie größer und höher als in den Jahren zuvor, in den letzten.
Das sicherlich. Also, ja.
Aber dann, das Wichtigste ist ja, dass selbst wenn sie das Spiel verlieren gegen Frankreich, dass sie dann immer noch die Möglichkeiten haben, unter die ersten 7 zu kommen durch die Platzierungsspiele. Das ist wichtig, damit sie sich einen Startplatz sichern für die Olympia-Qualifikationsturniere. Und das wäre wichtig, dass Deutschland als Handballnation bei Olympia dabei ist. Die Chancen wären dann wahrscheinlich gegen die Viertelfinalverlierer Ägypten, Norwegen ja gegen Spanien, wahrscheinlich eher Spanien und Ungarn. Das sind Mannschaften, die Deutschland schlagen kann, und dann hätten sie eine gute WM gespielt.
Es bleibt also spannend, auch bei der Handball-WM. Und am 25., also am ersten Tag der Ausstrahlung oder am Tag der Erstausstrahlung sozusagen dieses Podcasts spielt die deutsche Mannschaft gegen Frankreich das Viertelfinale. Das dürfte eine ganz spannende Nummer werden, und damit sind wir für heute am Schluss unseres So-Podcasts angekommen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und
und lasst noch mal ein paar Sterne da. Es ist so, dass wir nicht mehr 5,0 bei Spotify sind, sondern nur noch auf 4,8. Also wer noch nicht gevotet hat für uns und keine 5 Sterne dagelassen hat, lasst ein bisschen Liebe da und gebt uns 5 Sterne, und dann sind wir glücklich.
Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Wir hören uns wieder am 8. Februar. Und wollen dann mit Blick auf den Wiederbeginn der lokalen Fußballsaison einen Verein in den Fokus stellen, der es nicht leicht hat im Moment und der in der Fußball-Oberliga gegen den Abstieg kämpft, gegen den 2. Abstieg in Folge, der es dann wäre, der es hoffentlich nicht wird. Wir wollen dann über den LSK sprechen und das dann auch mit einem Gast nach Möglichkeit. Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir sagen Tschüss und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.